Hallo, liebe Leute. Heute haben wir hier bei Was tun eine besondere Folge für euch. Inken und ich waren bei der ReCampaign-Konferenz in Berlin und haben dort einen Live-Podcast mit dem Movement Hub-Co-Gründer Simon Töwe aufgenommen und über Strategien gegen rechts diskutiert. Viel Spaß bei der Folge.
Ich finde es total beeindruckend, dass es halt Leute gibt, bisexuelle, lesbische, schwule, pansexuelle, asexuelle, Transgender, Genossinnen und Aktivistinnen, die in Bautzen oder jetzt morgen in Oranienburg, letztes Wochenende in Eisenach, diese CSDs organisieren, die militant angegriffen werden von rechts. Also das ist, wenn wir über progressive Allianzen reden, dann sind das die Allianzen, also nichts wie Hinder. Die CSDs sind entscheidende Arenen der Auseinandersetzung gegen den Rechtsruck. So müssen wir sie behandeln und das sind die Allianzen, die wir jetzt stärken müssen.
Hallo und herzlich willkommen auch von uns. Wir freuen uns sehr, jetzt die nächsten anderthalb Stunden mit euch über progressive Strategien gegen den Rechtsrutsch sprechen zu können. Und ganz besonders natürlich mit unserem Gast Simon Töwe. Mein Name ist Inken Beermann, Valentin Eason, der zu meiner ganz Linken sitzt, und ich hosten einmal im Monat den Was tun Podcast. Wie Hanna gerade schon erzählt hat, sprechen wir da mit Aktivistinnen und CampaignerInnen darüber, wie wir als Progressive und als Linke nicht nur kämpfen, sondern vielleicht manchmal auch gewinnen können, auch wenn es gerade manchmal ganz schön fern scheint. Und ich freue mich sehr, dass wir fürs Gespräch heute Simon Töwe gewinnen konnten. Simon ist Co-Gründer des Movement Hubs, einer NGO, die vor allem Graswurzelinitiativen im Klima- und im Anti-Rechts-Bereich in ihrer Arbeit unterstützt. Und Simon, wir fangen gleich damit an, dich kennenzulernen. Erzähl doch einmal kurz, was man über dich unbedingt wissen muss und wie du die politische Situation gerade wahrnimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und ich bin seit 10, 15 Jahren in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv. Ich komme ursprünglich eigentlich eher so aus dem Antifa-Bereich und habe dann vor ungefähr 10 Jahren auf einem Klimacamp im Rheinland festgestellt, aha, Klimagerechtigkeit, das ist ein Thema, das sehr prägend sein wird für soziale Kämpfe in den nächsten Jahren, und habe mich der Klimabewegung angeschlossen und mich in den letzten 10 Jahren viel in deren Strukturen aufgehalten und 2021 den Movement Hub aufgebaut, was eine Unterstützungsorganisation ist, wie du gerade schon gesagt hast. Wir geben zum Beispiel kleine Summen an Geld weiter, vor allem an diejenigen Gruppen, die eigentlich keinen Zugang zu Ressourcen haben. Kleine Initiativen, kleine politische Gruppen, die vielleicht noch nicht mal einen eigenen Verein, kein Bankkonto haben, aber trotzdem Ressourcen brauchen, und für die sind wir da, die unterstützen wir mit einem Team, das selbst organisiert ist als Kollektiv und eher als Politgruppe, denn als NGO arbeitet.
Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, jetzt in den nächsten 90 Minuten einerseits hier auf dem Podium ins Gespräch zu kommen, aber wir wollen eben auch ganz viel mit euch sprechen, eure Meinung hören und auch von euch lernen, wie das ja hier auch so eins der Prinzipien der ReCampaign ist, was wir genau mit euch vorhaben oder wie jetzt die Struktur sein wird. Wir werden erstmal beginnen, wie man das bei jeder guten Strategie macht, mit einer Analyse. Und diese Analyse versuchen wir dadurch, euch jetzt hier so ein bisschen näher zu bringen, indem wir jeder und jede euch eine These mitgebracht haben. Und das ist auch so ein bisschen der Teil, wo es vielleicht noch ein bisschen frontaler ist. Das behalten wir uns hier vor, auf dem Podium miteinander kurz anzudiskutieren, damit wir danach eben auch eine gute, gemeinsame, solide Basis haben für die Diskussion über die Strategien. Und die zwei Blöcke nach der Analyse, da wird es dann erst um kurzfristige Strategien gehen, Demos, Wahlbündnisse, taktisches Wählen. Und dann im zweiten Strategieblock sprechen wir über die langfristigen Strategien, über Organizing, Strukturaufbau vor Ort, zivilgesellschaftliche Partnerschaften.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns allen dreien, als wir im Vorfeld gesprochen haben, stecken die letzten Wahlen noch ganz schön in den Knochen. Und was wir halt sehen, ist, dass es ja nicht nur blaue Balken in der Tagesschau sind, die halt irgendwie hoch und runter gehen, es hat nichts mit uns zu tun, sondern dass heute Morgen schon gesagt wurde, zum Beispiel, dass jetzt die Finanzierung von Initiativen wegbricht in diesen Bundesländern, wo die AfD so stark ist, oder dass Menschen, die da wohnen, das ganz konkret merken, dass es eine rechte, stärker werdende Rechte gibt, in manchen Orten sogar eine rechte Hegemonie, man da manche Sachen nicht mehr sagen kann und andere Menschen sogar körperlich und persönlich bedroht sind. Und wir sind jetzt zwar im Untergrund hier, aber wir wollen hier eigentlich nicht bleiben, sondern irgendwie auch wieder in die Offensive kommen. Und darum wird es jetzt in unserer Analyse, in unserem Gespräch gehen. Und wir haben uns überlegt, es ist super viel gesagt worden in der AfD-Wahlforschung. Wir wissen alle total viel darüber, warum die AfD stark ist. Wir werden es jetzt hier nicht nochmal rekapitulieren, weil es zu viel ist und ihr ohnehin viel davon kennt, sondern wir haben alle eine These mitgebracht, die uns hilft, die aktuelle Situation ein bisschen besser zu verstehen. Und meine erste Frage geht deswegen auch an Valentin. Was hast du denn für eine These mitgebracht?
Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf das Panel vor allem nochmal angeschaut für die Analyse, wer sind eigentlich diese AfD-WählerInnen genau? Weil das sind ja letztendlich auch die Leute, die wir davon abbringen wollen, die AfD zu wählen. Und deswegen ist es wichtig für uns, ja, ganz gut zu verstehen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Und ich habe mir dafür vor allem eine Studie von Politics angeschaut und würde da jetzt einfach so ein paar Sachen rausgreifen, die mir besonders interessant vorkamen. Einmal die Frage, genau, wer ist das? Das sind Leute, die eher im ländlichen Raum leben als in den Städten. Das sind Leute, die tendenziell eher in Ostdeutschland leben als in Westdeutschland, also mehrheitlich. Und das sind Leute mit mittlerer bis geringer Bildung. Das sind so vielleicht drei Charakteristika, die die Leute auszeichnen. Lange hieß es ja so, die alten weißen Männer seien vor allem die AfD-Wähler. Das kann man jetzt heute eigentlich nicht mehr sagen. Das hat sich ziemlich angeglichen in allen Altersgruppen und auch zwischen den Geschlechtern ist es mittlerweile eher ausgeglichen. Dann die Frage, was sind eigentlich so die Themen, die die ausmachen und wo unterscheiden sich die AfD-WählerInnen auch von dem bundesdeutschen Durchschnitt? Die meisten von euch vermuten sicher schon, Migration ist bei denen ein riesiges Thema. Für die ist das eins der größten Probleme und auch eins, war am ehesten sie so eine existenzielle Bedrohung ausmachen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem bundesdeutschen Durchschnitt und den Leuten, die die AfD wählen. Dann aber auch die Themen Energiepreise und Inflation ist was, wo sich diese Gruppe unterscheidet und wo diese Gruppe tendenziell stärker als der Durchschnitt eine, ja, eine Gefahr oder ein Problem sieht. Und die Themen Inflation und Energiepreise sind Themen, die eben sehr viel höher hängen. Und dann als letztes, auch eigentlich wenig überraschend, das Thema Klima. Da ist es allerdings anders als bei den ersten beiden Themen. Die AfD-WählerInnen schätzen natürlich nicht die Bedrohung durch die Klimakrise größer ein als der Durchschnitt, sondern eher sehr viel geringer. Und das ist das, wodurch sie sich da unterscheiden. Und dann habe ich mir noch angeguckt, das ist vielleicht eigentlich das Interessanteste bei der These, die ich jetzt mitgebracht habe, was denn bei der Europawahl die Themen waren, mit denen sich Leute, die eigentlich mit der AfD sympathisieren, davon haben abbringen lassen, die tatsächlich auch zu wählen. Das ist ja so ein bisschen ein Thema, was hier für uns als CampaignerInnen auch besonders relevant ist, weil wir daran sehen, welche Themen wir groß machen müssen, was wir skandalisieren müssen, um damit tatsächlich auch einen Effekt auf Wahlen zu haben. Und das ist einerseits eben diese Korrektivrecherche und die darauf folgenden Proteste. Das ist was, das auch bei AfD-Sympathisanten angekommen ist, was da wahrgenommen wurde und wo die gesagt haben, okay, vielleicht ist das doch nicht die Partei, die ich bei der Europawahl wählen möchte. Dann aber auch die Korruptions- und Spionagevorwürfe gegen die SpitzenkandidatInnen der AfD, das hat auch wirklich verfangen, das so groß zu machen. Und das ist natürlich einerseits groß durch die Presse gegangen, aber es gab natürlich auch viele NGOs und Kampagnenorganisationen, die das nochmal wirklich großgezogen haben. Und da kann man eben in diesen Umfragen auch sehen, dass das tatsächlich einen Effekt hatte. Und dann ein Thema, was uns vielleicht ein bisschen weniger lieb ist hier in dieser Runde, aber was trotzdem auch in dieser Umfrage rausgekommen ist und was deswegen auch gesagt werden sollte, ist, dass die Gründung des BSW scheinbar auch tatsächlich eine Auswirkung gehabt hat auf die AfD-Wahl und dass Leute, die vorher mit der AfD sympathisiert haben, jetzt dann doch eher bei der Europawahl ihr Kreuz beim BSW gemacht haben. Genau, das vielleicht so vorab von mir zu dem ganzen Thema Analyse. Simon, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du für eine These mitgebracht?
Ja, mir ist im Zusammenhang mit der Diskussion wichtig zu sagen, dass wir es eigentlich nicht mit einem kurzfristigen Rechtsrutsch oder so etwas zu tun haben. Weil dieses Wort Rechtsrutsch, das suggeriert so ein bisschen den Eindruck, hier ist irgendetwas kurzfristig aus dem Gleichgewicht geraten oder aus den Fugen geraten. Und wenn wir jetzt in kurzer Zeit das Richtige tun, dann wird sich das schon wieder so einpendeln. Oder dann werden vielleicht so die gewohnten demokratischen Verhältnisse, die wir gewohnt sind, sich schon wieder einstellen. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, von der wir uns verabschieden müssen. Und das möchte ich an verschiedenen Punkten festmachen. Ich habe mich erinnert, auch in Vorbereitung auf den Talk heute, dass ich nach der vorletzten Bundestagswahl, also 2017, so eine ganz interessante Studie gelesen habe vom IDZ, das ist ein Forschungsinstitut in Jena, tolle Arbeit. Und die haben sich angeschaut, wie korreliert denn das AfD-Wahlverhalten mit verschiedenen sozioökonomischen, soziodemografischen und soziokulturellen Faktoren. Und bei sozioökonomischen Faktoren werden wir sowas wie verfügbares Haushaltseinkommen oder Vermögen würden da eine Rolle spielen. Soziodemografische Faktoren werden sowas wie Bildungsabschluss zum Beispiel oder Alter. Und soziokulturelle Faktoren, da haben sie sich insbesondere angeschaut, wo waren denn NPD-Wahlanteile in der Vergangenheit besonders hoch. Interessanterweise kam die Studie damals schon zu dem Ergebnis, vor 7 Jahren, dass das AfD-Wahlverhalten oder die AfD-Stimmenanteile dort besonders hoch waren, wo in der Vergangenheit auch NPD-Stimmenanteile besonders hoch waren, während sie eigentlich bei sozioökonomischen Faktoren keinen besonders großen Zusammenhang festgestellt haben mit hohen AfD-Stimmenanteilen und bei soziodemografischen Faktoren auch in geringerer Form. Bei den soziodemografischen Faktoren wiederum war beispielsweise aber das Thema Bevölkerungsentwicklung relevant. Sie haben festgestellt, dass in denjenigen Regionen, wo eine starke Abwanderung, also auch eine negative demografische Entwicklung vorzufinden ist, besonders hohe AfD-Wahlanteile auftreten. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo es in bestimmten Regionen, die mehr werden, ein Gefühl gibt von, hier wurde immer schon rechts gewählt und hier ist es normal, rechts zu wählen. Hier wählen alle die AfD. Und hier macht der Letzte das Licht aus. Ja, also hier passiert bald gar nichts mehr, hier wandern alle ab, vor allem diejenigen, die einen besseren Bildungsabschluss haben. Und das ist eine langfristige Entwicklung und es deckt sich auch mit den Befunden von beispielsweise David Begrich, der bei Miteinander e.V. in Magdeburg arbeitet und seit 25 Jahren sich die rechte Formierung anschaut und analysiert und der auch sagt, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der die AfD die Früchte erntet der Kernearbeit, die die NPD vor vielen Jahren gemacht hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die nicht plötzlich entstanden ist, sondern über 25 Jahre, hegemonialer Aufbau von Macht, von rechten Strukturen, dann sollten wir uns, denke ich, die Frage stellen, wie kriegen wir das Ganze nicht mit der einen kurzfristigen Strategie in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren wieder gedreht, sondern wie schaffen wir es, dass in 25 Jahren das wieder anders aussieht. Also ich glaube, wir müssen eine langfristige Perspektive anlegen auf die Entwicklung der letzten Zeit und uns langfristige Strategien überlegen, wie wir dieser rechten hegemonialen Formierung was entgegensetzen können, die sich jetzt vor allem in ostdeutschen Bundesländern niederschlägt, aber dabei wird es nicht bleiben.
Spannend, ja, also es wird in unserem Gespräch ja auch letztendlich um beides gehen, auf der einen Seite um die kurzfristigen Strategien, bei Wahlen beispielsweise, und auf der anderen Seite eben auch um die Strategien in der langen Fristperspektive, die nächsten 25 Jahre, wie du jetzt gesagt hast, Simon. Aber bevor wir jetzt richtig den Deep Dive machen im Strategieteil, Inken, verrate du uns und den HörerInnen doch auch nochmal, was du für eine These mitgebracht hast.
Ja, meine These bezieht sich so ein bisschen auf das Ost-West-Verhältnis, was ich jetzt nach diesen Wahlen irgendwie auch nochmal super interessant fand, weil so ein bisschen ja immer die Berichterstattung dazu neigt, jetzt Ostdeutschland so ein bisschen als so deutschen Sonderfall zu behandeln. Also dann sieht man immer diese Karte, da ist dann ganz Deutschland drauf, die ostdeutschen Bundesländer sind alle so blau abgegrenzt und alle haben das Gefühl, es ist jetzt vor allem ein ostdeutsches Problem. Und die These, die ich mitgebracht habe, ist, dass der Osten eigentlich die Blaupause für den Westen ist. Und das begründet sich so ein bisschen darin, dass Maximilian Krah das selbst vor der Europawahl gesagt hat. Also der Spitzenkandidat der AfD hat vor der Europawahl selbst gesagt, dass sie jetzt im Osten aktuell Strategien ausprobieren, die sie später auf Westdeutschland übertragen wollen. Und es gibt ein paar Gründe und vor allem auch strukturelle Gründe dafür, warum das auch ziemlich gut funktionieren könnte. Und das hat viel auch mit dem zu tun, was Simon gerade schon gesagt hat, nämlich, dass die AfD besonders dort stark ist, wo das Institutionenvertrauen extrem gering ist. Also da, wo es eine hohe Abwanderung gibt auf jeden Fall, aber auch da, wo die Menschen nicht mehr ins demokratische System vertrauen, wo Parteimitgliedschaft besonders gering ist, wo Gewerkschaftsmitgliedschaft besonders gering ist, wo die Leute also keinen Anschluss haben an den Staat und an ein gemeinsames soziales Sicherungsnetz. Deswegen Ängste auch größer sind und auch Abstiegsängste größer sind. Und es ist was, es gibt in Ostdeutschland schon stark. Wenn man sich aber die Entwicklung in Westdeutschland anguckt, dann ist das da auch auf dem Vormarsch. Also unter jungen Menschen in Westdeutschland ist auch das Institutionenvertrauen viel geringer. Diese ganzen Mitgliedschaften sind viel geringer. Es gibt auch in Westdeutschland die Orte, wo es einen Strukturwandel gibt und wo gerade im ländlichen Raum viele Menschen abwandern. Und das ist ein Terrain, auf dem sich die AfD sehr gut auskennt. Das haben die jetzt schon viel geübt in Ostdeutschland und es gibt Bereiche in Westdeutschland, auf die sie das übertragen wollen und wenn wir nicht genug sind, auch können. Und ich glaube, die These, die ich jetzt damit verbinden würde, um nicht nur zu sagen, es kommt auf jeden Fall so, ist, dass wenn die AfD denkt, dass der Osten die Blaupause für den Westen ist, sollten wir das vielleicht auch denken und den Osten jetzt nicht als deutschen Sonderfall behandeln und zum Teil auch verloren geben, sondern das auch als Raum nehmen, um da Gegenstrategien zu erproben, also um zu experimentieren, auszuprobieren und zu gucken, wie wir die AfD da stoppen können und auch Strukturen wieder aufbauen können.
Das heißt vielleicht nochmal so als kurzes Wrap-up. Einerseits, es gibt kurzfristig Themen, mit denen sich Leute von der AfD-Wahl abbringen lassen. Das konnten wir jetzt schon in der Vergangenheit sehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ein langfristiges Thema und eine langfristige Entwicklung ist und wir sowohl die kurze Frist als auch die lange Frist im Kopf haben sollten, wenn wir über Gegenstrategien nachdenken. Und nicht zuletzt, ja, sollten wir uns nicht nur in den Osten schauen und uns gruseln vor den hohen Wahlergebnissen der AfD, sondern wir sollten auch schauen, wo gibt es denn im Osten Widerstand gegen die AfD und was können wir vielleicht auch, wenn wir jetzt in westdeutschen Bundesländern uns engagieren und Kampagnen gegen die AfD machen, was können wir denn da lernen von den Leuten, die vor Ort dort Politik gegen die AfD machen?
Du hörst den Was tun Podcast. Einmal im Monat produzieren wir unabhängig, werbefrei und für alle unsere Folgen. Damit das auch so bleibt, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Falls du noch kein Fördermitglied bist, dann kannst du das jetzt mit nur ein paar Klicks und zum Preis von einem Kaffee im Monat ändern. Geh dafür auf die Shownotes und klick auf den Link und schon ab 3 Euro kannst du Was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Werde jetzt Fördermitglied und dann viel Spaß beim Weiterhören.
Wir wollen jetzt zuerst auf die kurzfristigen Strategien schauen. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Vor allem über die Demos wollen wir sprechen, über Wahlbündnisse und das ganze Thema taktisches Wählen. Und dazu eben auch euch einladen, euch hier einzuschalten. Die erste Person hat es ja schon gemacht. Ihr könnt euch einfach auch so über die Zeit dazugesellen und ich versuche euch dann da dran zu nehmen. Wir wollen so ein bisschen ausbrechen aus diesem, erst gibt ganz viel Input und dann am Ende kann man nochmal eine Frage stellen, dann gibt es so ein Ping-Pong, sondern wollen wirklich das so ein bisschen als einen Diskussionsraum hier auch bespielen. Simon, du beschäftigst dich ja bei deiner Lohnarbeit viel mit den Grassroots und ihr unterstützt kleine und mittlere Gruppen darin, wie sie politisch aktiv sein können. Jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr auch immer mehr mit Fokus auf Anti-Rechts. Könntest du vielleicht so ein bisschen aus der Warte mal erzählen, wie nimmst du denn die Situation da wahr? Was sind da so die Probleme? Wo funktionieren diese kurzfristigen Ansätze der Brandmauer-Demo beispielsweise und wo greift es vielleicht auch zu kurz oder wo müssen wir nochmal drüber reden?
Ja, total gern. Das war nach den Korrektivrecherchen auf jeden Fall interessant zu merken, weil so in dem Ökosystem der unterschiedlichen Initiativen, die wir unterstützen, sehr deutlich wurde, viele Gruppen, die sich vielleicht sonst mit Themen rund um Klimaschutz beschäftigen oder um Recht auf Stadt oder in anderen Feldern aktiv sind, waren sehr am Start und haben nach den Korrektivrecherchen sehr stark angefangen zu mobilisieren mit den Brandmauer-Demos, mit den Demos gegen rechts. Das war also eine Dynamik, die wahrscheinlich in der Form, auch in der Masse seit Gründung dieser Republik noch nicht vorgekommen ist. Und das war auf jeden Fall auch gut, weil es hat im wahrsten Sinne des Wortes die Leute von der Couch auf die Straße gebracht und die progressive Basis, die es gibt, sichtbar gemacht. Und es hat vielen Leuten auch sehr viel Mut gemacht. Und diese Momente sind halt wichtig, das Gefühl zu haben, wir können was machen, wir sind nicht alleine, wir sind viele. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe aus allen möglichen Ecken des Landes habe ich Selfies bekommen von Freundinnen oder von meiner Mutter, die gesagt hat, hey, ich bin jetzt hier auf einer Demo, weil sie wissen, ich beschäftige mich viel damit und dann wollten sie das zeigen. Und diese Kommunikation darüber, die setzt ein Gespräch in Gang. Es ist jetzt richtig, auf die Straße zu gehen, ja, also das schafft auch eine große Verbindung. Und es gab ja schon mal so einen ähnlichen Moment, der war nicht ansatzweise so stark, aber es gab schon mal einen Moment vor so ungefähr 14 Jahren, wo sich viele lokale Anti-Rechtsstrukturen gegründet haben. Es hatte was damit zu tun, dass es damals in Dresden den größten Nazi-Aufmarsch Europas gab und dann hat sich Dresden Nazi-frei gegründet als ein Bündnis, das vor Ort diesem großen Nazi-Aufmarsch entgegengetreten ist und ihn auch erfolgreich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis gestoppt hat. Und dann sind in ganz, ganz vielen Regionen plötzlich Anti-Nazi-Bündnisse, also XYZ-Nazi-frei entstanden. Viele von denen sind aber auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und was diese Demos jetzt geschafft haben, ist, dass wieder viele Leute angefangen haben, miteinander zu telefonieren oder sich wieder zu treffen, die sich eine ganze Weile lang auch nicht getroffen haben oder woanders in neue Strukturen entstanden. Das ist gut, das ist toll. Es gibt da auch ein paar Probleme. Ja, also es gibt in der Hinsicht ein Problem, dass immer die Frage ist, wen erreicht es eigentlich wirklich? Also ich habe jetzt gerade gesagt, die progressive Basis wurde mobilisiert. Die Frage ist, haben diese Demos auch über die progressive Basis hinaus einen Mobilisierungseffekt gehabt? Da möchte ich ein Fragezeichen dran machen. Ich denke, in Teilen ist es gelungen, in Teilen auch nicht. Also aus der Bewegungsforschung kennen wir dieses Konzept von so Bewegungszyklus oder so einem Mobilisierungszyklus. Und da gibt es oft einen Triggermoment. Der Triggermoment war in dem Fall die Korrektivrecherche, die Leute auf die Straße gebracht hat. Und die Frage ist aber immer, was kommt danach im Zyklus? Also wie übersetze ich die Spontaneität, die Mobilisierung in eine längerfristige Kontinuität der Organisierung? Also wie schaffen wir das eigentlich? Und da erlebe ich schon, dass es auch Schwierigkeiten für viele lokale Gruppen, die gar nicht so viele Ressourcen haben, die oft aus wenigen Personen bestehen, gibt, wenn sie jede Woche eine Demo machen, weil dann sind sie auch sehr schnell erschöpft. Und das ist das, was mir auch viele begegnet ist. Ich habe viele Gespräche geführt mit vielen Leuten, die vor Ort großartige Arbeit machen und gesagt haben, boah, wir können einfach nicht mehr. Also es ist so anstrengend, in so kurzer Zeit die ganze Zeit eine Demo nach der anderen zu machen. Und darunter leidet dann ein bisschen das Einmaleins der Organisierung. Also wie gewinne ich neue Leute? Wie binde ich die gut ein? Wie kann ich Aufgabenpakete so abgeben, dass Leute in Verantwortung reinwachsen? Wie werden wir mehr? Also wie verbreitern wir unsere Basis? Da würde ich sagen, haben wir einiges noch dazu zu lernen und zu entwickeln und müssen uns ein bisschen davor schützen, in diesen kurzfristigen Empörungs-Mobilisierungsdynamiken nicht komplett auszubrennen und dann eigentlich auch wieder so zwei Schritte zurückzugehen. Ja, das ist ein Problem. Vielleicht noch ein Gedanke, weil du hast gefragt, was hat denn gut funktioniert? Also was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant finde gerade, ist die Dynamik rund um die verschiedenen CSDs. Wenn ich sage interessant, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass es nicht das Einzige ist, was ich dazu spüre, weil ich spüre dazu viel mehr. Also ich lebe als schwuler Mann in einer queeren Beziehungs- und Familienstruktur mit vielen Queers aus unterschiedlichen Positionierungen und mir macht das sehr viel Angst, ehrlicherweise, dass gerade diverse CSDs, ob es in Bautzen ist oder sonst wo, angegriffen werden von militanten Neonazis. Ich finde es richtig krass. Also ich kann es einfach teilweise nicht fassen, wenn ich diese Bilder sehe auf Instagram oder auf YouTube. Und ich finde es gleichermaßen aber auch total beeindruckend, dass es halt Leute gibt, bisexuelle, lesbische, schwule, pansexuelle, asexuelle, Transgender, Genossinnen und Aktivistinnen, die in Bautzen oder jetzt morgen in Oranienburg, letztes Wochenende in Eisenach, diese CSDs organisieren, die militant angegriffen werden von rechts. Also das ist, wenn wir über progressive Allianzen reden, dann sind das die Allianzen, also nichts wie Hinder. Die CSDs sind entscheidende Auseinandersetzungen, entscheidende Arenen der Auseinandersetzung gegen den Rechtsruck. So müssen wir sie behandeln. Und das sind die Allianzen, die wir jetzt stärken müssen. Und nicht aus dem instrumentellen Verhältnis, sondern da wird gekämpft. Das ist die Frontlinie und da müssen wir hin. Und das klappt sehr gut.
Ja, vielen Dank. Das ist doch auch schon mal eine sehr konkrete Idee. Ich wollte jetzt nochmal euch einladen, jetzt zu dem Punkt Demos, euch hier anzustellen, eure Erfahrungen zu teilen. Was waren da Dinge, die aus eurer praktischen Arbeit gut funktioniert haben? Wo habt ihr vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die eher schwieriger waren und wo andere von lernen können? Oder wo gibt es vielleicht auch Widerspruch zu Dingen, die wir hier auf dem Podium sagen? Weil nur weil wir leicht erhöht sitzen, heißt das nicht automatisch, dass unsere Sachen auch einen halben Meter mehr Wahrheit beinhalten. Deswegen bringt euch da gerne ein. Wir haben auch noch ein Saalmikro für Leute, die lieber im Sitzen fragen wollen oder vielleicht auch aus der Reihe nicht so gut rauskommen. Aber ansonsten auch gerne hier an das Stehmikro kommen. Du hattest dich ja vorhin schon hingestellt, deswegen würde ich jetzt einfach, wenn du einen Punkt hast, jetzt zu dem Thema, dich einfach einladen, direkt mal reinzugehen und deine Frage loszuwerden.
Mich beschäftigt viel Reaktanz. Was denkt ihr, geht es bei dem, was Rechtsradikale bedienen und erschaffen, noch um Empörung und Wut? Oder ist dieser Punkt schon längst überschritten? Schaffen sie es, positive, scheinbar positive Lebenswelten zu erschaffen mit dem, was sie tun?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also das können wir auch in der AfD oder in den Nachwahlbefragungen sehen. Es gibt immer noch ungefähr einen halben, sozusagen die Hälfte der AfD-Wählerinnen und Wähler, die sagen, sie wählen aus Protest AfD und die andere Hälfte, bei der man wirklich ein gesichert rechtsextremes Weltbild feststellen kann. Das heißt, ich glaube, man kann da keine ganz allgemeine Antwort drauf geben, sondern es gibt einfach viel Rassismus in Deutschland. Es gibt auch viele rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Man weiß auch, dass Leute, die heute rechtsextrem wählen, mit der AfD, wie Simon gesagt hat, in der Vergangenheit NPD gewählt haben. Man weiß auch aus der Forschung, dass politische Einstellungen und vor allem extreme Einstellungen, vor allem rechtsextreme Einstellungen sehr stark auch in Familien weitergegeben werden und dann zum Beispiel auch in den Gebieten, wo das in der DDR-Zeit nicht so sichtbar war, aber das Gedankengut trotzdem innerfamiliär weitergegeben wurde und zum Teil jetzt halt erst wieder sichtbar wird, in dem Moment, wo das demokratisch möglich ist, eben so Ausdruck zu verleihen über eine Wahl. Das heißt, es gibt sowohl einfach diesen Rechtsextremismus in Deutschland, der einfach über eine ganze Weile auch keine Partei hatte, die den vertreten hat und deswegen nicht so sichtbar war. Es gibt aber auch noch die Seite der Menschen, die das aus Protest machen, vielleicht auch als eine Art Denkzettelwahl wird das dann ja immer genannt. Ich glaube, die Frage, die man da so ein bisschen stellen muss, ist der Denkzettel eigentlich irgendwann mal verteilt oder ist der Denkzettel eigentlich ein Entry Point in ein rechtsextremes Weltbild? Und wie können wir da noch einsteigen, um die Leute, die das erstmal als Denkzettel machen, von einer weiteren Radikalisierung abzuhalten? Und ich glaube, dass da die Ergebnisse dieser Politics-Befragung, die Valentin am Anfang vorgestellt hat, ziemlich interessant sind, weil das ja genau die Entry-Punkte sind, mit denen man Leute nochmal erreichen kann.
Ich fand das ganz spannend mit den 25 Jahren, Simon, was du sagst, aber es ist natürlich auch sehr blöd, mindestens, oder bringt gleich nochmal mehr Frustration mit sich, das jetzt alles nochmal wieder irgendwie zurück zu drängen, zu kämpfen, keine Ahnung. Und trotzdem denke ich immer so, ja, Langfristdenken immer richtig, spricht mich immer an und dass man jemand irgendwie in die Tiefe dahinter fragt. Kannst du noch mal ein bisschen oder ihr alle oder wir alle umschreiben, was heißt denn das jetzt in Maßnahmen? Und da ist ja auch immer so ein Widerspruch. Also ich saß auch gerade neben einem Kollegen von Camp Act und die haben jetzt immer das Zitat von Erich Kästner, den Schneeball zertreten, bevor die Lawine rollt. Der ist ja erstmal gut. Also wie denn jetzt? Wir haben ja alle begrenzte Ressourcen. Muss ich jetzt eben rauf auf den CSD oder wie würde ich denn jetzt langfristig denken? Was tue ich denn dann? Meditieren oder Geld beschaffen? Also was heißt das in Aktionen, sich auf 25 Jahre vorzubereiten? Was ist das?
Ich habe vorhin eingangs gesagt, ich bin auch Klimaaktivist und der Wettlauf gegen die Zeit ist ein Problem. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich aber bisher noch keine überzeugende Strategie kennengelernt habe, die durch eine Verstärkung dieses Zeitdrucks irgendetwas Positives bewirkt. Im Gegenteil. Ich habe in den letzten Jahren eher Gespräche geführt, gerade mit Leuten, die, sagen wir mal, aus neueren Spektren der Klimabewegung sich entwickelt haben, die sehr stark mit diesem Zeitdruck-Narrativ gearbeitet haben und gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt in den nächsten 1-2 Jahren die notwendigen Maßnahmen ergreifen, deswegen müssen wir jetzt auch in den nächsten 1-2 Jahren tun, was notwendig ist. Und mein Eindruck ist, was dabei vor allem entsteht, ist ein Ausbrennen von Strukturen, ein starker Repressionsdruck, der auf Strukturen liegt, wenn die Strategie ist, wir müssen jetzt in 2 Jahren alles aufs Spiel setzen, dann heißt das eben auch, naja, wir handeln uns jetzt vielleicht in den 2 Jahren sehr, sehr viele Vorstrafen ein, aber dann sitzen irgendwann auch eine ganze Reihe von uns im Knast und unsere Handlungsfähigkeit wird eher nicht vergrößert. Oder wir sind so derartig mit Geldstrafen überzogen und unsere Strukturen werden platt gemacht. Siehe letztes Jahr Elinor Gruppenkonto, wo viele Strukturen ihr Bankkonto hatten, wurde aus politischem Druck platt gemacht. Ich sehe da Schwierigkeiten in einer Strategie, die sehr stark mit diesem Zeitdruck spielt. Und sehe aber auch, dass es ein Problem ist, mit dieser Ohnmacht umzugehen. Was mir gerade schon hilft, ist so ein bisschen davon auszugehen, wir haben keine Zeit und deshalb müssen wir aber auch geduldig sein, uns Dinge zu überlegen, die in der längeren Frist funktionieren.
Zeit ist auch hier bei dieser Diskussion auf jeden Fall ein Thema. Und ich bin hier so ein bisschen der Zeitwächter. Deswegen würde ich sagen, wir müssen ein bisschen einen Gang schneller machen und würde jetzt, glaube ich, gleich gerne diesen ersten Teil zu den kurzfristigen Strategien einmal abrunden. Du stehst aber schon am Mikrofon und du sollst auf jeden Fall noch deine Frage hier einmal an den Raum und uns stellen können.
Das ist vielleicht auch die Brücke zu den langfristigen Strategien. Also ihr schreibt jetzt, was bringen Demos, Wahlbündnisse und taktisches Wählen, und mir fehlt da eigentlich so ein bisschen die Rolle der Medien, also auch angesichts dessen, was hier für Organisationen im Raum sitzen. Also ich finde, es ist eine essentielle Strategie, diesen Mediennarrativ zu beeinflussen. Ja, also ich weiß nicht, wer das Buch von Gilda Sabedi gelesen hat, wie wir uns selber Rassismus beibringen. Also das ist der Entry Point für die AfD und das sehen wir jetzt, wie alle anderen Parteien das übernehmen. Ja, und wenn ich mir dann Medienberichterstattung angucke und dieses Narrativ des kriminellen Flüchtlings, ne, der auf allen Medien gespielt wird, bis auf wenige Ausnahmen, das ist meine Frage, wie kommen wir in eine Medienstrategie? Wie kommen wir da wieder vor die Welle, um diesen Narrativ zu ändern auf allen Ebenen? Das fände ich kurzfristig und langfristig einfach, ja, eine ganz wichtige Aufgabe für uns.
Vielen, vielen Dank für die Frage. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt so ein bisschen mit in den nächsten Punkt, wenn wir über die Wahlbündnisse und taktisches Wählen sprechen. Also die Frage, wie diese Ansätze eben auch immer als Ansätze für Medienarbeit gedacht werden können. Und kommen da auch nochmal drauf zurück, wenn wir dann über die längerfristigen Strategien sprechen, um da nochmal laut darüber nachzudenken, wie eben unsere Strategien natürlich auch immer Diskursstrategien sein müssen. Genau, da würde ich jetzt aber erstmal den Punkt machen hinter den Teil zu den Demos. Du kannst gerne stehen bleiben, weil es wird gleich wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Aber jetzt habe ich ja schon angekündigt, dass wir über das Thema taktisches Wählen und Wahlbündnisse nochmal sprechen wollen. Und dazu würde ich, glaube ich, die erste Frage gerne nochmal an Inken geben. Inken, magst du hier nochmal alle kurz ins Boot holen, wo es da eigentlich genau drum geht und was das ist und was wir möglicherweise davon für die kurzfristigen Strategien lernen können?
Ja, gerne. Ich bin jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen wie so die leibhaftige Infobox, weil taktisches Wählen ja schon so ein Thema ist, was ein bisschen schwieriger ist. Und genau, deswegen erkläre ich einfach nochmal kurz, was sich genau dahinter verbirgt. Wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, ob euch das auch so sehr erreicht hat, aber im letzten Wahlkampf auch viel drüber diskutiert. Also wurde einfach viel drüber diskutiert, wann das angemessen ist und ob es gut ist. Genau, taktisches Wählen ist im Grunde was, was wir alle kennen und auch, glaube ich, alle schon immer gemacht haben. Es ist im Grunde einfach eine strategische Ausrichtung der Stimme. Also ich wähle nicht nur die Partei, die mir am allermeisten entspricht, sondern ich wähle auch die Partei, bei der ich glaube, meine Stimme hat die größte Auswirkung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr auch immer einen Wahlomat macht, ich mache das immer einmal, dann klicke ich aus Spaß einmal alle Parteien an und dann komme ich irgendwie bei sowas wie den Violetten oder Grauen Panthern oder Volt oder so einer Partei raus. Und dann weiß ich aber, okay, die werden niemals die 5%-Hürde erreichen. Deshalb gebe ich dann meine Stimme einer Partei, bei der ich weiß, dass sie es schafft und ich sozusagen meine Stimme nicht verschenke. Und das ist eigentlich schon die ganz kleinste Erklärung einer taktischen Wahl. Und jetzt gab es aber auf einer viel größeren Ebene in Sachsen vor allem im Vorfeld der Landtagswahlen Kampagnen aus der Zivilgesellschaft für taktisches Wählen. Und da war es genau andersrum. Da wurde nämlich dazu aufgefordert, den Grünen und den Linken Stimmen zu geben, besonders in einzelnen Wahlkreisen, damit sie es in den Landtag schaffen. Das Ziel dabei war, die Sperrminorität der AfD zu verhindern. Die Sperrminorität heißt, wenn die AfD dort ein Drittel der Stimmen und ein Drittel der Sitze im Landtag bekommt, dass sie dann zum Beispiel bei der Wahl von Verfassungsrichtern mitreden kann oder bei Änderungen der Landesverfassung oder anderen wichtigen Entscheidungen. Das heißt, das taktische Ziel war, diese Sperrminorität zu verhindern. Und dafür mussten Linke und Grüne in den Landtag kommen. Und dann gibt's, jetzt wird's, ihr wisst jetzt, warum es die Infobox gibt, weil es so viele kleine Dinge gibt, die darin zu verstehen sind. Dafür mussten Linke und Grüne einziehen. Und es gibt ein Spezifikum in der sächsischen Landesverfassung, dass wenn man 2 Direktmandate holt als Partei mit der Erststimme, dann kommt man in den Landtag. Und es gab für beide Parteien aussichtsreiche KandidatInnen, um das zu schaffen, vor allem in Dresden und in Leipzig. Und diese Kampagne hat konkrete Kandidatinnen der Linken und der Grünen unterstützt im Wahlkampf, damit sie diese Direktmandate holen können. So, das war die Infobox, taktische Wahl.
Und dann geht es natürlich jetzt nochmal um die Frage, ja, ist das was, was wir weiter verfolgen sollten? Was können wir lernen? Was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen? Oder was sollte man in Zukunft anders machen?
Genau, und das ist jetzt irgendwie ziemlich spannend, weil das ist tatsächlich nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Also gerade unter den KandidatInnen, die unterstützt wurden, beziehungsweise natürlich vor allem bei denen, die nicht unterstützt wurden, gab es auch welche, die sich da ganz schön drüber geärgert haben, dass jeweils die Konkurrenz, oder die haben sich dann als Konkurrenz begriffen halt in den Wahlkreisen, dass jeweils da jemand unterstützt wurde, damit dann jeweils für einen Grünen und einen linken Kandidaten meistens deutlich schwieriger geworden ist, ein Direktmandat zu holen. Was ich daran interessant finde, ist, dass das ja eine zivilgesellschaftliche Kampagne war für taktisches Wählen. Man könnte jetzt auch, oder ich würde sagen, eigentlich der klassische Weg wäre, von der anderen Seite drauf zu gucken, nämlich von der Parteiseite. Gibt ja, oder was ich eigentlich als lange Praxis auch aus Brandenburg in meiner Jugend schon kenne, ist, dass sich da Parteien von vornherein zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen die progressive Seite stärken. Und das heißt, dass wir zum Beispiel uns vorher absprechen und sagen, im Wahlkreis 1 in Leipzig stellt die eine Partei jemanden auf, im Wahlkreis 4 in Leipzig die zweite Partei. Und man diese auch schwierigen Fragen von, wo glaubt man eigentlich, dass man jemanden durchkriegen kann, halt vorher auf Parteiebene diskutiert und halt Wahlbündnisse eingeht. Und das ist jetzt das letzte Wort auf dieser Slide, dass man halt Wahlbündnisse eingeht, um möglichst viele progressive Kandidaten durchzukriegen, weil das Worst-Case-Szenario ist ja am Ende, was auch passieren kann, beide progressive Kandidaten holen jeweils 15% und der konservative Kandidat holt 17% und kriegt damit das Direktmandat. Und um sowas zu verhindern, gibt es Wahlbündnisse. Und ja, ich glaube, dass das in der Zukunft spannend ist und auf jeden Fall eine Aufgabe für Parteien ist, da noch viel weiter zu gehen, viel, viel mehr auf Kooperation zu setzen, um insgesamt progressive KandidatInnen und Inhalte nach vorne zu bringen, weil letzte Side-Note dazu ist sonst auch einfach krass verschwendete Ressourcen. Also wenn in einem Wahlkreis einfach unterschiedliche progressive KandidatInnen gegeneinander antreten, man weiß, nur einer kann es holen, dann verbrennen da alle unfassbar viel Ressourcen im Wahlkampf und es ist einfach nicht effektiv, vor allem nicht in Bereichen, wo es sowieso einfach nur wenig Ressourcen für progressive Parteien gibt.
Das ist ja tatsächlich auch ein spannender Punkt. Man sollte ja eigentlich denken, dass je dünner die Luft für progressive Parteien wird, desto eher sind sie vielleicht bereit dazu, sich zusammenzutun und halt zu überlegen, wo man denn das politische Anliegen, nämlich zum Beispiel eine Sperrminorität der AfD zu verhindern, wie man das am besten schafft. Und in der Beobachtung deutet aber einiges darauf hin, dass das Gegenteil eher der Fall ist. Nämlich je enger es wird, desto mehr wird da um jeden einzelnen Platz für jede einzelne Partei gekämpft, selbst wenn das fürs Gesamtbild eigentlich total kontraproduktiv ist. Ich glaube, da liegt auf jeden Fall ein sehr großes To-Do drin. Einerseits für die Parteien, aber auch für alle Leute, die rund um Parteien Kampagnen machen und Leute, die halt sich dann darüber Gedanken machen können, wie man so einen Prozess so hinkriegt, dass am Ende gar nicht die Kandidaten beider progressiver Parteien im selben Terrain um Wählerstimmen buhlen. Es gab aber auch noch einen ganz interessanten Fall, der jetzt vielleicht nicht so direkt nur mit dem Thema taktisches Wählen zu tun hat, aber auch irgendwie so ein bisschen in diesem Gebiet angesiedelt ist, aus Leipzig. Lakshmi hat es heute am Vormittag schon einmal kurz gesagt, dass Nam Sy da eine spannende Kampagne gemacht hat für seine Wahl, also sein Direktmandat im Wahlkreis. Und im Vorgespräch, Simon, hattest du auch gesagt, dass das ein Punkt ist, über den wir hier unbedingt sprechen sollten, weil der uns ja inspirieren kann bei der Frage, wie wir der AfD auch was entgegensetzen können.
Ja, auf jeden Fall. Der Leipziger Direktkandidat, also in einem Leipziger Wahlkreis als Direktkandidat an den Start gegangene Nam Sy von der Linkspartei hat es tatsächlich geschafft, rund um seine Kandidatur eine Bewegung auf die Beine zu stellen. Und das ist schon etwas, was wir uns genau anschauen sollten, weil das ist, woraus wir, glaube ich, viel lernen können. Das ist ein Wahlkampf gewesen, der getragen wurde von 300 Ehrenamtlichen, 300 Freiwilligen, die sich sehr strukturiert auf diesen Wahlkampf vorbereitet haben und genau analysiert haben, wie ist unser Plan, das hier zu gewinnen. Und vor sich hatten sie 50.000 Haustüren in diesem Wahlkreis und haben gesagt, naja, wir wollen möglichst an allen davon klopfen. Und dann haben sie es auch geschafft, an 40.000 Haustüren zu klopfen. Und 15.000 Mal wurde auch die Haustür aufgemacht. Und entsprechend haben sie einfach viele, viele, viele Tausende gute Gespräche geführt mit Leuten und haben dann aufbauend auf diesen Gesprächen ein Wahlprogramm entworfen, das also die Interessen der Leute widerspiegelte. Also es wurde sehr strukturiert gearbeitet. Jedes einzelne Haustürgespräch wurde vorbereitet. Die Leute sind geschult und im Anschluss an so ein Gespräch hast du einen Fragebogen und kannst ankreuzen, das und das wurde genannt von den Leuten. Also das heißt, du erfasst auf eine systematische Art und Weise, was sind die unmittelbaren materiellen Anliegen der Leute? Hohe Lebensmittelpreise, zu teure Betriebskostenabrechnungen, der Bus fährt nicht oft genug, was auch immer. Das Schwimmbad ist geschlossen, ja. Also darauf aufbauend wurde ein Programm entworfen. Mit diesem Programm wurde Wahlkampf gemacht, also mit einem kollektiven Programm. Und ich finde das interessant, weil ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich erinnere mich an nicht so viele Gelegenheiten in meinem Leben, wo jemand an meine Tür geklopft hat und mit mir ein Gespräch geführt hat. Aber an diejenigen, die es gab, erinnere ich mich. Und das ist der Punkt. Und an wie viele Social Media Advertisements, die mir jeden Tag in die Timeline gespielt werden, erinnere ich mich. So. Im Vergleich dazu. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist. Darum geht's mir gar nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, das sind Gelegenheiten, die machen etwas zu einem Gespräch. Da redet man plötzlich in der Nachbarschaft drüber. Hey, haben die auch bei dir geklopft? Wie verhältst du dich denn dazu? Man macht etwas zu einem Nachbarschaftsgespräch, zu einem Stadtgespräch, alleine durch die Form und tritt mit einem Programm an, in dem ein kollektives Anliegen drin vermittelt wird, das natürlich auch durch Nam Sy als einen Menschen, der aus einer vietnamesischen Arbeiterklassenfamilie kommt, authentisch symbolisiert und dargebracht werden kann. Genau, das ist eine Strategie, von der ich nicht glaube, dass wir sie jetzt einfach überall transferieren können, weil Kontexte sind unterschiedlich. Man findet sicherlich nicht überall so eine große Zahl an AktivistInnen wie in Leipzig, die bereit sind, sich in so einen Wahlkampf einzubringen. Aber man braucht auch nicht überall so viele Leute, weil nicht jeder Wahlkreis ist so groß. Insofern würde ich vorschlagen, da hinzuschauen, wie kann man kollektive Anliegen ermitteln, wie kann man solche Wahlkämpfe auf eine breite Basis stellen. unabhängig auch von einzelnen Parteien, die dabei gar nicht so sehr im Vordergrund stehen müssen.
Ich meine, das ist natürlich auch ein interessantes Beispiel dafür, wie Parteien und zivilgesellschaftliche Bewegungen irgendwie da auch zusammenkommen, um Ressourcen zu bündeln. Also nicht alle von den Ehrenamtlichen kamen ja auch aus diesem Wahlkreis, sondern Leute sind da auch extra hingekommen, weil sie gesagt haben, hier macht es eben besonders viel Sinn, sich zu engagieren. Ich sehe, dass wir zwei Fragen haben und weil du jetzt gerade während unserem Gespräch erst aufgestanden bist, würde ich dich vielleicht vorziehen und dann dich reinholen, weil ich vermute, dass du vielleicht noch einen Punkt hast, der schon ein bisschen weiter zurückliegt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Genau, der Vorschlag wäre einfach, es kurz so zu machen, wenn das passt. Bitte.
Ich finde Wahlbündnisse, so wie Simon das beschrieben hat, super. Wenn wir nach Frankreich gucken, dann sind es oft sehr große Bündnisse. Da hat das auch bis jetzt einigermaßen funktioniert, um die Nationalisten da zumindest zu bremsen. Aber dieses taktische Wählen für mich persönlich ist halt im Grunde eine Art Notwehrhandlung, ja, weil ich dann gar nicht mehr die Wahl habe. Ich muss mich irgendwie verhalten, um etwas Schlimmeres zu verhindern, aber das eigentliche Mandat, was ich als Wählerin dann in dem Moment ja ausüben soll, nämlich die Partei wählen, die von der ich glaube, dass sie mich am besten vertreten könnte, das kann ich dann gar nicht mehr machen. Deswegen finde ich so Initiativen wie die von Volt, die sagen, wir brauchen eigentlich eine Ersatzstimme. Das heißt, wenn meine Erststimme unter die 5%-Hürde rutscht und eigentlich dann ungültig ist, also ist genau dasselbe, wenn ich gar nicht zur Wahl gegangen wäre. Ich bin dann einfach nicht mehr vorhanden als Wählerperson, dass ich dann eine Zweitstimme angeben kann. Die Partei soll es sein, wenn es die erste nicht schafft. So. Aber auch solche Strategien funktionieren natürlich dann irgendwie nicht mehr. Und am Ende müssen wir dann als WählerInnen gucken, dass wir das wählen, wo dann am Ende zumindest nicht der große Misthaufen vor der Tür ist. So, und deswegen bin ich persönlich, und das ist jetzt eine ganz subjektive Wahrnehmung von mir, überzeugt, und vielleicht können sich im Raum einige anschließen, dass wir die Politik zurück zu den Menschen holen müssen, zur Basis. Und vielleicht weg uns bewegen müssen von den Parteisystemen, die für mich zumindest subjektiv bis jetzt nicht ihr Versprechen, mich zu repräsentieren, eingehalten haben und mit den ganzen Umständen, die drumherum sind, Wahlgesetz und so weiter, ich auch nicht die Hoffnung habe, dass wir das in den Griff bekommen. Ich würde es viel lieber sehen und deswegen wollte ich auf Simon nochmal eingehen, dieses Wahlbündnis, wo Menschen kommunal, lokal an Türen geklopft haben, wo wir wirklich geguckt haben, was wollen denn die Menschen? Und das war das Verbindende, nicht irgendwelche übergeordneten Parteiprogramme, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, die in riesigen Versammlungen abgestimmt werden, sondern man hat Menschen gefragt, was ist denn für euch jetzt gerade das, was euch bewegt? Und darauf aufbauend hat man eine Strategie entwickelt und da war es erstmal egal, welche Farbe die Partei hat, welche Buchstaben sie abkürzen. Da konnten sich Menschen hinterstellen, weil das für sie lokal von Bedeutung war. Und ich glaube, wir müssen auch im Campaigning uns viel stärker in die lokalen, in die direkte Kommunikation begeben mit Menschen und rausfinden, was bewegt sie eigentlich und sie da abholen, wo sie sind.
Vielen Dank für deine Anmerkung und Frage. Das war jetzt eigentlich auch, glaube ich, schon eine ganz gute Überleitung zu den langfristigen Strategien. Ich glaube, die Frustration mit Parteien und auch so die Frustration mit taktischem Wählen kennen auch alle, die das schon mal gemacht haben, weil das ist natürlich überhaupt kein Best-Case-Szenario. Gleichzeitig ist es eben ja auch so, dass allein soziale Bewegungen eben keine Gesetze machen können, sondern dass, so wie wir politisch verfasst sind, eben die Parteien tun und dass es deswegen auch ganz wichtig ist, diese Ebene nicht komplett außen vor zu lassen.
Soweit ich das wahrgenommen habe, wurden da ja auch Wurfpostsendungen im großen Stil eingesetzt, die einfach dann nicht natürlich nur die Personen erreicht haben, die in unserem Lager sind, sondern breit die Bevölkerung. Gibt es dazu, aus eurer Sicht, Erkenntnisse dazu, ob das nicht auch mobilisierend für die andere Seite gewirkt hat?
Dazu kann ich ehrlicherweise nichts sagen. Also das ist einfach, das ist ja bei vielen Sachen, die wir so tun und versuchen, mit denen wir versuchen, progressiven Wandel zu erzielen, müssen wir ehrlicherweise sagen, wir wissen nicht genau, was sie bringen. Und das gilt für Demos genauso wie für viele andere Aktionsformate und für diese konkrete Form des Engagements gilt es meines Wissens auch, dass wir da einfach keine Daten zur Wirksamkeit zu haben.
Keine wirklichen Daten. Ich bin derjenige, der mit Campact zusammen so eine Postwurfsendung versendet hat, 350.000 Stück. Es war natürlich einfach nur ein Versuch. Also wir hatten große Shitstorms danach, weil ich kann bei der Deutschen Post nicht ankreuzen, bitte nur an Nichtwähler schicken. Ja, sondern natürlich sind da auch viele entsprechende AfD-Wähler dabei. Auch wenn wir uns gezielt auf die Ü65 konzentriert haben, wo wir wussten, dass der AfD-Anteil geringer ist als ansonsten und die im sozialen Medienbereich nicht so stark unterwegs sind. Immerhin gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Sachsen und Thüringen. Obwohl die AfD in Sachsen etwas weniger Stimmen bekommen hat als die AfD in Thüringen, hat sie in diesem Ü-70-Bereich 26% und in Thüringen 19%. Also zumindest gibt es eine kleine, ich würde noch nicht sagen Evidenz, aber es gibt einen kleinen Hinweis, dass es vielleicht nicht ganz umsonst war.
Ja, ganz vielen Dank für deinen Beitrag. Das ist ja eine spannende Perspektive direkt von vor Ort.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und viele von euch wissen es bestimmt bereits, damit ein Podcast wie unserer vielen Menschen angezeigt wird und möglichst vielen Menschen ausgespielt wird, brauchen wir viele gute Bewertungen in den Podcatchern. Deshalb bitten wir euch um eure Hilfe. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch jetzt in eurem Podcatcher auf die 5 Sterne. Und wenn ihr mögt, schreibt auch gerne einen Kommentar zum Podcast. Wenn wir viele Interaktionen haben, dann wird der Podcast mehr Menschen angezeigt und noch mehr Menschen können unsere Folgen hören. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, ich würde dann jetzt den Block zu kurzfristigen Strategien zu machen. Wir haben kurz über die Demos gesprochen, dass sie auf jeden Fall einen Effekt hatten, den wir aus dieser Politics-Umfrage kennen, dass man aber auch mal gucken muss, was für Ressourcen die eigentlich fressen und wo sie kurzfristig sind und wo sie auch zu langfristigem Aufbau beitragen. Wir hatten einen Beitrag nochmal zu Medienstrategien und dass sie auf kurze Sicht und auch auf lange Sicht sehr wichtig sind. Wir haben jetzt nochmal über taktisches Wählen und Wahlbündnisse gesprochen. Ich glaube, diese kurzfristigen Strategien sind super wichtig und die zahlen schon auch auf die lange Frist ein, weil wenn wir die nicht anwenden und die AfD sagen sozusagen, na gut, ist jetzt hier nur so ein kurzfristiges Ding, dann gewinnt die AfD halt mal kurz Wahlen. Wenn sie Wahlen gewinnen, dann machen sie halt Sachen und verändern langfristig Strukturen so, dass sie auch stark bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf diese kurzfristigen Strategien zu setzen. Wir wollen jetzt aber endlich den Bogen schlagen zu den langfristigen Strategien. Und Simon, du hattest das im Eingangsstatement schon genannt, dass wir es mit langfristigen politischen Verschiebungen hier zu tun haben. Also, dass das wirklich Strukturen sind, die sind langfristig aufgebaut worden, die jetzt Früchte tragen und dass wir nicht damit rechnen können, dass das schnell einfach wieder weggeht. Weshalb wir auch gucken müssen, was eigentlich langfristige Strategien von uns sind, um einen progressiven Wandel zu gestalten. Und ich weiß, dass ihr mit dem Movement Hub Projekte zum Organizing unterstützt, in Berlin und in Dresden unter anderem. Und vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen daraus erzählen, was eigentlich dieses Organizing ist und auch, was das eigentlich mit Arbeit gegen die Rechten zu tun hat.
Ja, voll gerne. Der Movement Hub ist 2021 entstanden und wir haben uns angeschaut, okay, was passiert eigentlich, und haben festgestellt, es passieren extrem viele großartige Sachen, tolle Aktionen von ganz vielen Gruppen in einer ganz großen Vielfalt. Wir lieben alles davon, unterstützen sehr vieles, denn wir brauchen sehr viele unterschiedliche Strategien und es gibt nicht den einen Königsweg. Wir haben aber auch gesehen, es gibt ein paar Sachen, von denen wir glauben, wir müssen sie stärken. Denn wir haben jetzt an dieser Achse kurzfristig, langfristig entlang diskutiert. Man könnte auch so ein bisschen eine andere Achse anlegen und überlegen, was sind eigentlich diejenigen Strategien, die die bestehende Basis, die wir haben, mobilisieren, und was sind eigentlich die Strategien, die uns helfen, unsere Basis zu verbreitern. Und wenn wir von einer politischen Kräfteverschiebungen nach rechts sprechen, sprechen wir ja davon, dass die soziale Basis rechter Akteure wächst. Und unsere eigene soziale Basis, die Basis unserer eigenen Organisierung, unseres zivilgesellschaftlichen Engagements, was ist eigentlich mit der? Wir haben uns gefragt, wie können wir die wieder verbreitern in die längere Frist hinein? Und deswegen haben wir angefangen, Gruppen zu unterstützen, die versuchen, unterschiedliche Formen von strukturiertem Community Organizing oder strukturbasiertem Community Organizing zu machen. Und ich möchte gerne kurz erklären, was es damit auf sich hat. Wenn wir über strukturbasiertes Organizing sprechen, dann sprechen wir darum, dass wir Leute entlang einer Struktur organisieren. Eine Struktur, das kann eine Nachbarschaft sein, das kann auch ein einzelnes Gebäude sein, es kann aber auch eine Schule sein, es kann ein Krankenhaus sein. Und das heißt deswegen strukturbasiert, weil Leute entlang dieser Struktur bestimmte Interessen haben. Ja, also Leute, die in einer Nachbarschaft leben, die beispielsweise eine Vonovia-Siedlung ist, haben ein Interesse daran, dass sie nicht total überhöhte Betriebskosten bekommen beispielsweise. Das passiert aber gerade. Diese Leute sind sehr, sehr unterschiedlich in allen ihren möglichen Werteinstellungen und auch kulturellen Verhaltensweisen, aber sie haben eine Gemeinsamkeit, und das ist diese bestimmte Einstellung zu dem Problem. Ja, es gibt also einen ganz konkreten Konflikt. Ich bekomme ja eine viel zu überhöhte Betriebskostenabrechnung von meinem Vermieter. Das vereint die Leute. Und das ist die Struktur. Und das ist ein Unterschied zu dem, was wir als selbstgewählte Gruppen bezeichnen können. Eine selbstgewählte Gruppe beispielsweise ist eine politische Gruppe. Ja, also ich nehme jetzt mal, weil wir beide uns da kennengelernt haben, die Gruppe Ende Gelände. Da haben Inken und ich uns beide mal angeschlossen, weil wir gesagt haben, wir finden Klimaschutz wichtig, wir wollen uns dafür engagieren. Das ist eine Gruppe, die macht das und da schließen wir uns jetzt an. Das ist ein Unterschied, ja, diese strukturbasierte Organisierung und diese selbstgewählte Organisierung. Community Organizing bedeutet, entlang dieser selbstgewählten Struktur bringen wir Leute zusammen, die auf der gleichen Seite von einem bestimmten Konflikt stehen. In dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist es der Konflikt mit den Wohnungsunternehmen. Und nun kann man eben versuchen, Leute zu organisieren mit dem Ziel, in diesem Konflikt Macht aufzubauen, die Interessen durchzusetzen, die sie haben. Und wir haben, das hast du gerade angesprochen, in Berlin beispielsweise ein Kooperationsprojekt als Movement Hub mit dem Berliner Mieterverein, mit den Kiez-Teams von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und mit der AG Starthilfe, was eine Struktur ist, in der viel Expertise mit MieterInnen-Organizing besteht. Und da arbeiten wir mit hauptamtlichen OrganizerInnen. Und mit diesem Projekt haben wir es beispielsweise geschafft, dass in Berlin-Mariendorf über 600 MieterInnen gemeinsam gesagt haben, wir zahlen unsere Betriebskosten nicht. Wir streiken. Wir machen das nicht. Die sind überhöht. Wir wollen eine Sammelbelegprüfung. Wir wollen hier sehen, wie sich das zusammensetzt. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und solange das nicht geklärt ist, behalten wir unsere Betriebskosten ein. Wenn eine Person sowas alleine macht, dann ist sie oft damit auf verlorenem Fuß. Wenn viele Leute sowas zusammen machen, dann ist es ein politischer Machthebel. Und genau diese politischen Machthebel gilt es zu finden. Und deswegen ist es so wichtig, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen und erstmal herauszufinden, was ist denn hier gerade eigentlich in dieser Struktur der Konflikt? Was ist hier das Problem, das die Leute beschäftigt? Und so können wir schaffen, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen, mit denen wir sonst niemals ins Gespräch kommen würden. Du hast jetzt gerade Dresden genannt, also wir starten jetzt ein neues Projekt, das in verschiedenen ostdeutschen Wahlkreisen mit diesem strukturbasierten Community-Organizing-Ansatz arbeiten wird. Und da arbeiten wir beispielsweise demnächst, da freue ich mich drauf, mit einer Gruppe in Dresden zusammen, die in einer Dresdner Vonovia-Siedlung MieterInnen organisiert. Und die machen das beispielsweise, indem sie dienstagabends den Dienstagtreff haben. Da wird gemeinsam gekocht. Ja, das kann man vom Fenster aus sehen. Da sieht man die Leute, die kochen. Und die haben mir erzählt, als sie das erste Mal das gemacht haben, da kamen schon ein paar Leute. Die waren alle noch so ein bisschen skeptisch. Aber es dauerte dann eigentlich keine halbe Stunde. Da hatte schon eine Person, die da wohnt, den Kochlöffel in der Hand. Und so kamen immer mehr Leute. Und jetzt kommen richtig viele Leute, bringen teilweise ihr eigenes Essen mit. Und es ist ein Nachbarschaftstreffpunkt. Und parallel dazu klingeln die Leute in der MieterInnen-Initiative an allen möglichen Haustüren, reden mit den Leuten und wurden neulich beispielsweise eingeladen, direkt an der Haustür in die Wohnung von einer gar nicht so unbekannten ProfisportlerIn, die eine Instagram-Reichweite von über 1 Million hat und gesagt hat, natürlich unterstütze ich euch, natürlich möchte ich irgendwie, dass es hier erfolgreich wird. Das heißt, wir kommen mit Leuten ins Gespräch, die sich nicht unserer Gruppe sonst einfach so anschließen würden und über die wir ganz andere Zielgruppen erreichen. Also das meine ich mit die soziale Basis unseres Protests erweitern.
Simon, das klingt jetzt alles richtig cool und nach einem mega spannenden Projekt. Man merkt, finde ich auch, dass du energetisiert bist, ja, und begeistert für die Sache brennst. Aber hilf mir noch einmal, was hilft es jetzt eigentlich gegen rechts?
Ja, ich habe jetzt Beispiele aus Berlin und aus Dresden genannt. Wir reden da gerade mit verschiedenen Gruppen, die daran interessiert sind. Das sind auch Gruppen aus dem ländlichen Raum, aus deutschen Bundesländern, die Lust darauf haben, etwas Neues zu probieren. Warum hilft das gegen rechts? Also unsere Annahme ist, es gibt bestimmte Themen und bestimmte Themengebiete, in denen wir als Linke, als Progressive definitiv in der Defensive sind. Und es bringt uns nicht so viel, wenn wir da die ganze Zeit den Rechten hinterherlaufen. Es bringt uns nicht so viel, wenn wir auch die ganze Zeit über Migration und so weiter reden. Es gibt aber auch Themen, da sind wir potenziell in der Lage, progressive Mehrheiten zu bilden. Und so etwas wie Wohnraum und so hohe Mieten gehört beispielsweise mit dazu. Und es gibt auch andere Themen. Und unsere Annahme ist, wenn wir es schaffen, entlang dieser Themen Leute zu organisieren, die unentschieden sind, welche Partei sie wählen, die uneindeutige Parteipräferenzen haben, die vielleicht zu so einer Kategorie von Überzeugbaren gehören. Ja, also nicht überzeugte stramme AfD-WählerInnen sind, aber auch noch nicht überzeugte progressive linke WählerInnen sind oder was auch immer WählerInnen sind. Ich meine jetzt die kleingeschriebene Linke, nicht die Partei. Wenn wir es schaffen, die Überzeugbaren zu erreichen mit progressiven Themen, dann schaffen wir eine Verbindung, durch die die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die gleichen Leute die AfD wählen. Das kann beispielsweise so aussehen. Wir klingeln an 20.000 Haustüren in einer Nachbarschaft und organisieren die Leute, weil sie ein Problem haben mit zu hohen Mieten oder zu hohen Betriebskosten. oder weil der Bus ja nicht oft genug fährt, weil das Schwimmbad geschlossen wurde, weil die Kitas alle völlig überfüllt sind. Es können unterschiedliche Themen sein. Und dann schaffen wir es, dass diese Leute sagen, dafür schließen wir uns jetzt zusammen. Wir wollen uns dafür einsetzen, kollektiv, dass sich das hier ändert. Ja, weil dieser Konflikt betrifft uns alle. So. Und dann sagen die Leute, wir wählen aber auch nur uns selbst. Wir wählen die Partei, die sich dafür einsetzen wird bei der nächsten Wahl und die sich gleichzeitig klar von der AfD abgrenzt und von rechts. Natürlich ist das unsere Aufgabe als OrganizerInnen, auch immer eine klare antirassistische Haltung damit einzubringen. Und wir glauben, dass es durch diese Zuspitzung von lokalen Konflikten möglich ist, Mehrheiten aufzubauen, die sich am Ende progressiv positionieren werden. Ich möchte dazu sagen, das sind natürlich Annahmen. Wir stehen mit diesem Projekt am Anfang. Wir stehen auch ehrlicherweise mit dieser Arbeit am Anfang. Es hat damit was zu tun, dass es viele Organisationen gibt, die ein Heer an CampaignerInnen beschäftigen, aber keine OrganizerInnen. Das sollte sich ändern. Das wäre gut, wenn sich das ändert, weil wir sollten etwas aus diesen Strategien lernen. Wir stehen hier in einer Phase von Aufbau von diesem Feld, wo diese Strategien mehr in die Breite kommen und mehr entwickelt werden. Und vielleicht können wir uns ja in einem Jahr oder in zwei Jahren oder drei Jahren wieder treffen und ich kann einen geupdateten Zwischenstand geben. Wie gesagt, wir haben Erfahrungen mit dem Kiez-Projekt in Berlin, wo wir Erfolge feiern können, wie in Mariendorf. Wir haben auch ein Projekt, das heißt Soziale Wärmewende jetzt, wo eine Allianz zwischen KlimaaktivistInnen und der MieterInnenbewegung gebaut wird, auch entlang von der Frage, wie wird eigentlich die Wärmewende gestaltet. Wir stehen am Anfang, aber wir hoffen, dass einige dieser Annahmen zutreffen.
Ja, richtig spannend. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es funktioniert und finde es vor allem eine richtig interessante Gegenstrategie gegen die AfD und die Rechten, weil die ja oft tatsächlich entweder mit bundespolitischen Themen oder mit großen Angstthemen mobilisieren und ich das eine sehr spannende Perspektive finde, da so ein sehr lokales und sehr persönliches Thema gegenzusetzen, um die Leute abzuholen und so ein bisschen ein Stück weit zu immunisieren, vielleicht auch gegen eine AfD-Wahl. Jetzt würde ich euch drei, ihr seid jetzt während Simon gesprochen hat, aufgestanden und habt euch dahingestellt, zum Teil auch schon vorher, bitten, euch noch einzubringen, vielleicht eher in kurzen Statements, wenn es geht. Genau, und dann werden wir sie nochmal aufnehmen.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch einmal was zum Thema Organizing sagen. Ich habe das Gefühl, wir reden seit Jahren darüber, wie toll Organizing ist und hören immer diese motivierenden Beispiele. Und gleichzeitig sind, wie du sagst, gibt es ganz viele CampaignerInnen, aber kaum Menschen, die Organizing machen. Und ich glaube, also wir können ja hier mal den Test machen und die Hand heben, wer von euch in euren Organisationen schon mal über Organizing nachgedacht hat, würde mich tatsächlich interessieren. Sind mehr, als ich gedacht hätte. Trotzdem gibt es auch sehr viele Organisationen, wo das undenkbar ist und zumindest im Status quo undenkbar ist. Und mich würde da nochmal deine Erfahrung, Simon, interessieren, wie du es geschafft hast, in deiner Arbeit mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die bislang keine Erfahrung im Organizing hatten. Und vielleicht, ich weiß nicht, Beispiel Berliner Mieterverein, der jetzt auch nicht die agilste Organisation oder modernste Organisation war, aber die ja ein Organizing-Projekt auch mit auf die Beine gestellt hat. Danke.
Super. Gute Frage, nehmen wir sofort mit. Ich würde deine Frage als letzte Frage auch noch mit reinholen und die dann nochmal zusammen an Simon geben.
Hey, danke. Mein Name ist Leon. Genau, ich fand auch spannend, dass wir hier viel, wenn es um Strategien gegen rechts geht, viel über Organizing gesprochen wurde und viel von spezifischen Orten, von Nachbarschaften, von Arbeitsorten und ja, Problemen, die Menschen vor Ort haben. Und ich wollte das nochmal so ein bisschen nochmal zuspitzen, weil ich finde, also ich sehe hier so ein bisschen Elefanten im Raum und wollte wissen, wie es euch damit geht. Sind das denn jetzt eigentlich, wo wir Leute wieder berühren, zurückholen, was auch immer, oder irgendwie, ja, für progressive Themen, wie du gesagt hast, Simon, irgendwie mobilisieren, sind das soziale Themen oder sind das abstrakte Sachen von wegen Klima oder dieses vorgeschobene Ding von wegen Migration sei ein Problem? Müssen wir darüber sprechen? Wollen wir eigentlich das Thema, ja, Mieten, Lohn, Öffis, Infrastruktur vor Ort, wollen wir dazu was machen, dann müssen wir auch über soziale Politik tatsächlich reden und vielleicht kann das halt der Engel sein, um später zu sagen, ja, so, dann schafft man wieder Mehrheiten, wo halt auch eine tolle Klimapolitik wichtig ist und ich finde, darüber sollten wir diskutieren und beim Thema Organizing finde ich, das hat ja auch die Vorrednerin hier im Townhall-Meeting auch kurz angesprochen, sollten wir uns definitiv an den Thesen und Strategien langfristig von der KPÖ was abgucken, die macht tolle Erfolge und ja, jetzt ist sie auch irgendwie hier gehypt, aber wir müssen wirklich ins Machen kommen Und ja, wir reden zu lange über Organizing schon, aber wirklich Vertrauen wieder schaffen, authentisch sein, ganz viel vor Ort sein, Nachbarschaft wieder reaktivieren, das fände ich super wichtig.
Dann nehmen wir das auch noch mit. Ich sehe jetzt noch eine allerletzte Frage. Du kannst die offenbar gerne noch stellen. Wäre lieb, wenn du es möglichst kurz machst, weil wir jetzt schon uns dem eigentlich jetzt schon sehr dem Ende der Zeit nähern und die Fragen gerne nochmal an Simon zurückgeben würde.
Ja, ist eigentlich ein Kommentar zum Thema Organizing. Also Simon, was du jetzt vorhin beschrieben hast, viel strukturbasiertes Organizing ist ja letztendlich, das Problem ist in der Struktur und es geht um einen Machtkonflikt, wie zum Beispiel die Nebenkosten zwischen Mieter und Vermieter. Aber wenn wir jetzt über progressive Allianzen sprechen, haben wir die Herausforderung, dass die alltäglichen Bedarfe und auch die Problemlagen von Menschen nicht Single Issue sind, sondern sie sind systemisch und zeigen sich in vielen Symptomen und Problemen gleichzeitig so. Und deswegen frage ich mich halt, wenn wir Nachbarschaften organisieren wollen, und da arbeiten wir auch gerade dran und würde ich mich super gerne zu austauschen an diesem Wochenende, wie kriegen wir es hin, dass wir die Themen intersektional miteinander verbinden im Organizing und eben nicht diese Power Against aufbauen, sondern Power For, irgendwie ein besseres System, in dem unsere alltäglichen Bedarfe gedeckt werden, wo wir unsere eigene Infrastruktur wieder zurückerobern oder aufbauen, Strukturen aufbauen, in denen wir für etwas organisieren und nicht nur gegen etwas.
Ja, danke dir. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal mitnehmen in den Schluss der Diskussion. Es gab jetzt, glaube ich, nochmal zwei größere Fragen, drei größere Fragen. Eine dazu, was eigentlich eure Erfahrungen konkret darin sind, Organizing anzustoßen. Und jetzt auch nochmal die Frage, wie man Organizing nicht nur gegen Themen, sondern auch in der Komplexität des modernen Lebens für Themen organisieren kann. Die würde ich jetzt gerne nochmal an dich zurückgeben.
Gerne. Ich will gerne kurz eine Sache vorwegschieben. Es passiert manchmal in diesen Diskussionen, dass so der Eindruck auftritt, Menschen wie ich, die jetzt hier sitzen auf einer Bühne, möchten vermitteln, Organizing, das ist die Lösung, das löst alle unsere Probleme. Mir ist ganz wichtig zu sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, es gibt den einen Weg oder es gibt die eine Strategie. Ich sage das nochmal ganz, ganz deutlich, weil sonst so eine komische Gegeneinander, haha, Mobilizing-Strategien bringen nichts mehr, nur noch Organizing-Atmosphäre auftritt. So, ne? Es braucht sehr viele unterschiedliche Strategien, die Leute gleichermaßen mobilisieren, aber auch die Basis verbreitern. Das vorweggeschickt, die Art von strukturbasiertem Community Organizing, von der ich spreche oder die wir vorschlagen, die arbeitet mit einer ganz klaren Konfliktorientierung. Wir glauben, dass dieser ganz klare Konflikt extrem wichtig ist, weil er ermöglicht es, überhaupt erst sehr unterschiedliche Leute, die ein gemeinsames Problem haben, zusammenzubinden. Und das heißt nicht, dass die Leute nicht auch noch ganz, ganz viele andere Probleme haben. So, das ist klar. Aber wenn wir es schaffen, in einer Community oder einer Struktur ein Thema zu finden, das viele Leute bewegt, zu dem alle sich irgendwie positionieren oder viele oder die meisten, ja, also mehr als die Hälfte zumindest, da hat man ja schon mal viel gewonnen, sagen können, das beschäftigt mich auch oder da habe ich auch ein Interesse, dass sich das ändert. Dann ist man doch schon mal einen großen Schritt weiter. So. Und deswegen muss man gar nicht die ganz große Vision erschaffen und alle möglichen Themenfässer aufmachen, weil dann partikularisiert es sich wieder total. Ja, dann sagen wieder ganz viele Leute, da will ich nichts mit zu tun haben oder das ist gar nicht mein Problem oder das ist nicht mein Thema oder so. Ja, deswegen fangen wir an, einen Konflikt zu suchen und das kann dauern. Ja, also was klassischerweise passiert ist, man startet ein Community-Organizing-Projekt und man ist erstmal sehr lange damit beschäftigt, Gespräche zu führen, um überhaupt herauszufinden, was ist hier der Konflikt? Was ist hier der Konflikt, um den herum wir Leute organisieren können? Und manchmal hat man das Gefühl, man hat ihn gefunden und stellt dann aber später fest, nee, ist gar nicht so. Wir müssen nochmal neu gucken. Das ist ein Prozess und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum gibt es auch so eine gewisse Zurückhaltung von etablierten Organisationen, sich mit diesen Strategien zu beschäftigen. Die brauchen Zeit, die brauchen Geduld, die brauchen viele Ressourcen. So, vor allem Personalressourcen und das ist oft teuer. Ja. Und so erlebe ich das jedenfalls gerade. Aber ich erlebe auch, dass sich das durch Erfolgserlebnisse ändern kann. Also wenn beispielsweise eine Organisation, die sonst viel mit juristischer Beratung arbeitet, beispielsweise im Mietbereich, feststellt, wir können ja viel mehr erreichen, wenn wir eine Organizerin haben, die 500 NachbarInnen organisiert, die dann zusammen eine Sammelbelegprüfung bei einem Wohnkonzern machen, dann können wir viel mehr erreichen, als wenn wir nur eine Anwältin haben, weil eine Anwältin kann immer nur eine Person gleichzeitig betreuen. Ja? Also das heißt, durch diese Erfolgserlebnisse dass es möglich wird, durch kollektiven Druck beispielsweise Kollektivbetriebskostenzahlungen einzubehalten und den Konzern dazu zu bringen, die Betriebskostenrechnung neu zu berechnen und niedriger auszustellen und richtig auszustellen und die Mieter nicht weiter zu verarschen. Durch diese Erfolgserlebnisse ändert sich dann auch die Bereitschaft in Organisationen, sich vielleicht doch mit dem Ansatz vertraut zu machen und vielleicht doch dafür Ressourcen bereitzustellen. Und danach suchen wir. Also wir suchen nach Organisationen, die Lust haben, eine Organizing-Einheit bei sich aufzubauen. Sprecht uns gerne an. Wir haben große Lust darauf und sagen aber auch gleichzeitig, ganz viele andere Arbeit, die schon gemacht wird, muss weitergemacht werden. Und es geht darum, den Werkzeugkasten zu erweitern, den wir haben und nicht alles aufzuhören, was wir bislang gemacht haben.
Cool, ja. Werkzeugkasten ist ein gutes Stichwort. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, dass wir immer mit einer Frage enden. Und das ist die Frage, was tun? Und Simon, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen den Blick weitest auf die gesamte Diskussion, die wir jetzt miteinander geführt haben, was sind denn da für dich so ein paar konkrete Ansatzpunkte, wo Leute einhaken können, was Leute tun können?
Also wenn ich in einer Organisation wäre, die Gliederungen hat, also auf einer Regionalebene oder auf einer kommunalen Ebene, dann würde ich gerade relativ viel daran setzen, sehr viele lokale Engagementmöglichkeiten zu eröffnen. Ich glaube, das hast du eingangs so ein bisschen gesagt. Also wir sehen, dass vor allem auch in den Regionen, wir es mit hohen AfD-Wahlanteilen zu tun haben, wo es weniger organisierte zivilgesellschaftliche Strukturen gibt. Das scheint mir gerade wichtig. Was extrem wichtig ist, ist gerade diejenigen Strukturen, die es gibt, vor allem in ostdeutschen Bundesländern, die an organisierte Zivilgesellschaft da sind, die zu unterstützen, mit denen zu arbeiten und die zu fragen, was braucht ihr eigentlich gerade? Ja, und sich an deren Bedürfnissen zu orientieren. Genau. Und dazu gehört aber auch, neue Formen von lokalem, regionalem Engagement zu schaffen und sich da in neuen Strategien auszuprobieren, dabei nicht die Geduld zu verlieren. Genau, das ist das, was ich glaube, sinnvoll wäre, von etablierten Organisationen zu tun. Und ja, mein Wunsch ist, dass wir als Aktivistinnen standhaft bleiben und dabei nicht die Geduld verlieren, auch wenn es ein langer Kampf ist. Also mir selber geht es auch manchmal so, die Klimakrise scheint unlösbar und zeigt sich in Auswirkungen, von denen wir gedacht haben, naja, die kommt vielleicht irgendwie doch auch erst später und es erzeugt eine krasse Ohnmacht. Der Aufstieg der Rechten vollzieht sich in der Geschwindigkeit, also in welcher Geschwindigkeit dieses Land nach rechts gerutscht ist in kürzester Zeit, ist kaum zu fassen. Das erzeugt eine krasse Ohnmacht. Was mir dabei hilft, ist, in Organisierung zu bleiben, in Bewegung zu bleiben und Räume zu haben, in denen ich diese Emotionen mit Leuten austauschen kann. Es ist eine Situation, also es ist eine All-Hands-on-Deck-Situation. Es ist eine Situation, in der wir alle Leute brauchen. Und jetzt ist der Moment, in Bewegung zu bleiben und Leute dazu zu holen.
Cool, vielen Dank. Inken, was nimmst du mit? Wie würdest du die Diskussion zusammenfassen?
Ja, ich glaube, zusammenfassen kann ich sie gar nicht so richtig. Mir hilft es mal, so ein bisschen auch analytisch auf die Dinge zu gucken. Und ich glaube, wir merken einfach, dass wir uns hier auf so ein bisschen in verschiedenen Ebenen bewegen. Und eine Achse, das hattest du vorhin schon genannt, die wir hier durchgezogen haben, sind so ein bisschen diese kurzfristigen und die langfristigen Strategien. Eine andere Achse waren, würde ich sagen, Zivilgesellschaft und Parteien. Und in beiden ist nochmal wichtig, dass was Simon gesagt hat, wie können wir da unsere Basis wieder verbreitern. Und wenn wir es uns jetzt auch noch als Koordinatensystem vorstellen, dann glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir in allen diesen Quadranten gut sind und gute Strategien entwickeln. Und wir haben heute über einige gesprochen, vor allem über kurzfristige in Parteien mit den Wahlbündnissen, über kurzfristige in der Zivilgesellschaft mit den Demos, über langfristige in der Zivilgesellschaft mit dem Organizing, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, in dem wir aber auch im Wahlkampf gesprochen haben. Und ich glaube, wir haben da einige Ansätze in unserem Werkzeugkasten. Und die Frage, die wir uns jetzt, glaube ich, alle stellen können, ist, wo liegen eigentlich unsere Ressourcen und unsere Stärken und wo bringen wir uns da am besten ein? Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da auf einen guten Weg kommen und habe dabei irgendwie auch viel Vertrauen in die Kompetenzen, die wir haben, wenn wir die richtig einsetzen.
Cool, vielen Dank. Ja, die Diskussion muss hier nicht enden. Wir haben heute noch einen ganzen Nachmittag vor uns und morgen ja auch nochmal einen Konferenztag, wo wir alle miteinander ins Gespräch kommen können. Falls euch die Diskussion gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren und bekommt da noch mehr von solchen Diskussionen zu hören. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt vor allem einfach noch eine schöne und inspirierende Konferenz. Danke an das Team von Wigwam fürs Organisieren und fürs Einladen. Und dann bis später, würde ich sagen.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. und die Musik kommt von Richard Waterman.